1899 FM.
Willkommen bei 1899 FM mit der neuesten Folge. Ich freue mich sehr, dass der Geschäftsführer Steffen Hoffmann Zeit genommen hat, ein bisschen die letzte Saison, die letzten Monate zu analysieren und auch versuchen, einen bisschen Ausblick auf die kommenden Monate zu geben. Steffen, die Saison ist vorbei. Wie zufrieden oder wie froh bist du einmal, dass sie vorbei ist?
Ja, froh. Irgendwie vermisst man dann schon die Wochenenden und die Spiele. Aber es tut auch mal gut, ein bisschen abschalten zu können und nicht Woche für Woche zu zittern, ob man jetzt über den Strich kommt, ob man dann den vierten Platz oder den dritten erreicht oder was auch immer. Da kann man dann schon einmal ein bisschen runterkommen und von daher ja, genießt man die Zeit, aber es ist immer noch genug zu tun.
Da möchte ich jetzt eine Frage anschließen, die ich immer wieder so mitbekomme. Du bist Geschäftsführer, jetzt gibt es drei Geschäftsführer, dich, den Markus Katzer und den Markus Knipping. Was jetzt genau ist jetzt dein Aufgabengebiet? Ganz kurz umrissen.
Ganz kurz umrissen. Also
lang umrissen, wir haben Zeit.
Sagen wir so, in meinen Aufgabenbereichen sind zuerst einmal die Akademie und der Nachwuchs, Frauenfußball und Fan-Themen. Und natürlich alle Vereinsthemen, die es da gibt. Das heißt, Special Needs Team, das heißt aber auch Sportmanagement, das heißt auch Sportpsychologie, das heißt auch Athletikbereich, das ist alles bei mir und da kommt schon einiges zusammen und da wird man nicht langweilig.
Das bezweifle ich überhaupt nicht, nur ich möchte versuchen, das zu konkretisieren. Jetzt gibt es ja einen Akademieleiter, den Willi Schuldes,
genau.
Der das ja, glaube ich, kann man ja sagen, sehr, sehr gut macht. Wie genau teilt ihr euch da das Aufgabengebiet auf?
Also Willi ist eher so für den operativen Bereich zuständig, für den sportlichen Bereich. Ich mache dann gewisse strategische Sachen gemeinsam mit ihm, besprechen wir und haben da immer einen sehr, sehr guten Austausch. Und Willi ist da wirklich ein absoluter Topmann und ich bin sehr, sehr froh, dass ich Willi bei mir habe.
Du bist jetzt seit 14 Monaten Geschäftsführer, also noch im März 2023 haben wir das letzte Mal gesprochen, da warst du noch voller Energie und voller Vorfreude und voller Tatendrang. Du gemeinsam mit Michi Hartz immer gesessen. Wenn du jetzt Bilanz ziehst nach diesen 14 Monaten, was ist gelungen und was ist in dieser Zeit nicht gelungen?
Ja, gelungen ist natürlich schon eines. Wir haben, glaube ich, schon, dass die Altersstruktur bei den Profis eine ganz andere ist, wie es noch vor einem Jahr war. Wir sehr, sehr viele junge Spieler nicht nur, hört sich vielleicht blöd an, aber benutzt haben, wenn wir es gebraucht haben, sondern wirklich einbauen konnten und sie zu wichtigen Teilen des Teams geworden sind. Und das muss unser Weg sein und das ist auch der Weg, den wir gehen wollen und den werden wir weiterhin gehen.
Jetzt ist das Ziel gewesen, der Europacup. Qualifikation, das hat man jetzt einmal als Minimalziel erreicht. Kurzfristig, man stand am Platz 3, man stand im Cup-Finale, also sprich eine direkte Gruppenphasenqualifikation war ja durchaus möglich. Wie sehr hat das die Planungen erschwert oder erschwert ist jetzt die Planungen, dass man einfach noch eine gibt? Man muss zumindest zwei Qualifikationsrunden überstehen. Sehr mühsam, wieder im Juli, die Reisen können wieder relativ weit und problematisch sein. Wie weit hat das jetzt eure Planungen oder erschwert das immer noch eure Planungen für die kommende Saison?
Ja, schon ein Stück weit, weil eine fixe Teilnahme in der Gruppenphase, da weißt du einfach, sobald du das Cup-Finale gewinnst, du bekommst irgendwann von der UEFA die und die Summe überwiesen und das hilft dir natürlich. Aber ich glaube, so als Fußballromantiker ist Europacup auswärts immer etwas ganz Besonderes und ich glaube, wir sollten jetzt auch nicht, natürlich wäre es schön gewesen, aber wir brauchen nicht raunzen, sondern freuen uns auf die drei extra Runden, die wir hoffentlich drehen und dann in der Europa League sind.
Aber der Kader muss ja jetzt entsprechend geplant werden, weil wenn alles gut geht, haben wir fast 12 Spiele zusätzlich im Herbst, also 6 Gruppenspiele. genau. 6 Qualifikationsspiele, dazu kommen noch hoffentlich 3 Cup-Runden. Das heißt, letztes Jahr mit dem Kader wäre es ja wahrscheinlich relativ schwierig geworden, diese Doppelbelastung. Es gibt viele Verletzte und so weiter. Wie weit muss man jetzt diesen Kader, kann man den Kader überhaupt schon für eine Gruppenphase jetzt planen oder planen Sie wirklich nur jetzt bis, wie weit jetzt gehen die Planungen?
Die Planungen gehen mal bis Saisonstart und nationaler Bewerb, aber Kadergröße, ich glaube, dass Sturm da zum Beispiel ein Beispiel ist, die es einfach geschafft haben, wenig Ausfälle zu haben und die fast jede Woche mit der gleichen Aufstellung oder fast gleichen Aufstellung gespielt hat. Und wir ja auch weiterhin das Ziel haben, unsere jungen Spieler zu forcieren und ihnen die Möglichkeit geben, auch Minuten zu sammeln in der Liga oder auch im Europacup. Und von daher muss man einfach ein gewisses Risiko eingehen vor der Saison, aber ein Risiko, das überschaubar ist. Und deswegen ist wichtig, dass wir eine gute Mannschaft haben. Da vertrauen wir Mackie. Und wenn wir es dann wissen, dass wir in der Gruppenphase sind, und es kann auch schon nach der dritten Europa League Quali-Runde wird es der Fall sein, dann muss man natürlich sich umschauen, wer noch am Markt ist und wo wir noch uns verstärken müssen.
Das heißt, sprich, man plant jetzt einmal mit 2 oder mit 3 Europacup-Runden, sollte es nach der zweiten Runde, also wenn man die dritte Quali-Runde in der Europa League schafft, dann hat man ja fix zumindest die Conference League, dann kann es sein, dass man sich am Markt noch einmal umschaut. Okay. Die ersten Transfers sind passiert, der prominenteste Transfer der Louis Schaub. Du hast ja mit ihm selber noch gespielt. Warst du in den Transfer irgendwie involviert? Oder?
Nein, ich habe natürlich dann irgendwann mit Louis gesprochen. Louis war viel unterwegs jetzt die letzten Jahre. Es war sein großer Wunsch, wieder zurückzukommen. Und wir freuen uns darauf, dass der Louis wieder bei uns spielt.
Hast du seine sportliche Entwicklung in den letzten Jahren auch verfolgt? Ist er jetzt ein anderer Spieler als noch vor 6 Jahren, vor 6 Jahren, wo er weggegangen ist?
Älter, reifer wieder geworden. Älter, reifer sein, ist klar, auf jeden Fall geworden. Aber er hat immer gute Scorer gehabt, egal wo er gespielt hat. Ist ein Spieler, der Spiele entscheiden kann, so wie es bei uns früher sehr oft gemacht hat, vor allem im
Europacup.
Europacup. Ja. Natürlich, jeder, der Louis wirklich kennt, weiß, was für ein Mensch er ist. Er ist ein super Mensch, aber er ist nicht unbedingt bis dato mir nicht so aufgefallen als ein großer Leader in der Kabine. Aber bin ich sehr gespannt, wie er sich da entwickelt hat. Ich meine, das kann man in einem Gespräch oder am Fernsehen nicht wirklich nachvollziehen.
Gut, dass er kicken kann, wissen wir ja. Ne? Also das ist,
glaube ich, wir da nicht verlernt haben.
Es sind in den letzten Tagen auch einige junge Spieler verlängert worden, zum Beispiel Tobias Hedl. Wie weit bist du da, weil du sagst Akademie, gut, zweite Mannschaft, wie weit bist du da auch involviert oder gibst den Spielern vielleicht auch Ratschläge, sagen, bleib's lieber da? Wir haben diese Spieler Angebote von anderen?
Die haben schon Angebote. Glaube, dass es so ist, dass natürlich viele Spieler jetzt bei Rapid 2 sind, mit denen ich schon sehr lange gearbeitet habe, entweder teilweise als Talentemanager oder eben als Trainer, Co-Trainer der zweiten Mannschaft. Da ist schon viel Potenzial da. Manche kommen dann und fragen mich auch, was mein Ratschlag wäre, und bei manchen gehe ich dann manchmal auch hin und sage, du, ich glaube, das und das wäre das Beste für dich. Und ja, hoff, dass die Jungs auf mich hören. Manche machen es, manche leider nicht.
Fällt es schwer, jetzt einen Spieler zu überzeugen, bei Rapid zu verlängern? Weil, sage ich mal, die finanziellen Anreize aus dem Ausland wahrscheinlich höhere sind? Oder ist vielleicht durch diese neue Idee, die bei Rapid jetzt entsteht, auch mit einem neuen Trainer, vielleicht die Motivation eher gegeben, dass man bei Rapid doch noch bleibt?
Ich glaube schon, dass die Jungs sehen, dass sie bei uns Minuten bekommen und die Chance haben, in der Bundesliga zu spielen und hoffentlich auch international in der Gruppenphase zu spielen. Und das hilft uns natürlich schon enorm weiter. Es ist kein allzu großes Geheimnis, dass Salzburg über allem steht und Sturm jetzt mit der Champions League ein Jackpot gemacht hat. Also da werden wir finanziell nur ganz, ganz schwer mithalten können. Aber was wir bieten können, ist erstens, sie können beim besten Club in Österreich spielen und zweitens, sie bekommen ihre Einsatzzeiten. Und das ist, glaube ich, für viele junge Spieler, die halbwegs vernünftig sind, eigentlich die größte Motivation und das größte Benefit in ihrer Karriere. Minuten, Minuten, Minuten.
Die Spieler, jetzt zum Beispiel Tobias Hedl, sind bis 2026 verlängert worden. Geht das nicht länger in diesem Alter noch? Oder?
Oh ja, beim Tobi geht es schon. Also ein Spieler unter 18 Jahre darf nicht länger wie 3 Jahre verlängern. Aber ab 18 darf man auch länger verlängern.
Okay, 2026 war jetzt einmal in dem Fall.
Ja, das war einfach, Tobi ist ein Spieler, der unheimliche Spielintelligenz hat, der torgefährlich sein kann, nicht immer ist, aber wirklich sein kann. Aber auch jemand, der ja, sehr intelligent ist und die Dinge halt so analysiert, dass er sagt, jetzt schauen wir uns das 2 Jahre an und dann werden wir schauen, wie es weitergeht.
Gehen wir die Saison, da muss vielleicht ganz kurz einmal aufdröseln. Ich würde sie so in 3 Teile irgendwie ein bisschen teilen. Noch die erste Teil einmal noch Zocki, dann der Übergang auf Robert Klaus und dann die Geschichten alle nach dem Davi. Das waren so für mich, zumindest mein Empfinden, ein bisschen so 3 Teile. Beginnen wir es von vornherein. Ihr habt euch ja vom Zocki getrennt, das ist euch ja wahrscheinlich nicht sehr leicht gefallen. Was waren dann schlussendlich dann die Parameter oder die letzte Entscheidung oder was gab den Ausschlag, sich dann doch von Zocki zu trennen?
Also ich muss sagen, in meinen Augen hat Zocki oder haben wir unter Zocki einen richtig tollen Fußball gespielt. Wir haben, wenn man sich die Statistiken anschaut, Expected Goals gehabt, dass wir die meisten Spiele eigentlich hätten gewinnen müssen und zu dem Zeitpunkt, als Zocki dann gehen musste, wenn man diese Statistik hernimmt, wir wahrscheinlich am 1. oder 2. Platz gewesen sind. Aber ich glaube auch, dass es manchmal einfach so ist im Leben, dass man Glück hat oder kein Glück hat. Und Zocki hatte überhaupt kein Glück mehr. Also wir hätten, glaube ich, in Hartberg damals noch 6 Stunden spielen können und wir hätten kein Tor geschossen. Und wenn man das dann irgendwann so mitbekommt, dass das dann auch irgendwie in die Köpfe der Spieler kommt, dann muss man wahrscheinlich was tun und das haben wir dann auch getan.
Hat man das dann gemerkt bei den Spielern? Hat sich dann so eine Art Eigendynamik irgendwie in der Gruppe auch entwickelt?
Nein, das nicht.
Ich glaube, gegen einen Zocki kann ja niemand sein in dem Sinn. Das heißt, ich glaube jetzt nicht, dass ein Spieler zu dir gekommen ist und sagt, bitte Trainer, das geht nicht. Das glaube ich jetzt beim Zocki nicht. Ja.
Überhaupt nicht, aber die Jungs verzweifeln dann an sich selbst, dass sie keine Tore mehr schießen, dass sie das leere Tor nicht treffen, dass sie und. Und da braucht es manchmal vielleicht dann einen Schubser oder einen neuen Impuls und den haben wir dann gegeben.
Wie hat es der Zocki aufgenommen?
Sehr gefasst, aber natürlich war er sehr niedergeschlagen bei der Geschichte. Also er hat es am Anfang sehr gefasst genommen, ihn dann auch länger nicht angerufen und als ich das erste Mal mit ihm telefoniert habe, war er immer noch sehr traurig. Mittlerweile, glaube ich, ist er schon wieder besser drauf und schaut sich wahrscheinlich gerade um, wo er als nächstes Trainer sein kann.
Die Entscheidung für Robert Klaus, war das eine bewusste Entscheidung, sich jetzt einmal außerhalb dieses Rapid-Kosmos oder der Rapid-Bubble, wie man es schon sagt, sich zu bewegen? Die letzten Jahre waren immer Zocki Barisic, Ferdinand Feldhofer, von Didi Kübauer, also es war immer ehemalige Rapid-Spieler, Legenden, verdienstvolle Spieler natürlich. Das hat auch sehr viel Kritik. Beim letzten Mal haben wir davon gesprochen, die Freundanwirtschaft und so weiter. Hat man sich jetzt auch bewusst einmal entschieden, komplett raus aus dieser, aus dem eigenen Saft oder wie man es auch bezeichnen will?
Also es war nicht keine bewusste Entscheidung gegen einen ehemaligen Spieler, sondern es war eine bewusste Entscheidung für den im Moment besten Trainer, den wir haben können. Und deswegen ist es Robert geworden.
So einfach
ist es. Ganz einfach. Also da geht es nicht, ob er Ex-Spieler ist
oder nicht. Nein, das weiß ich schon. Aber dass man sagt, wir haben letztes Mal darüber gesprochen, haben gesagt, Expertise von außen ist natürlich nicht schlecht. Jetzt kommt jemand, der mit dem Verein überhaupt nichts zu tun gehabt hat. Ja. Das ist ja, wird sich ja auch nämlich an die ganze Kultur teilweise im sportlichen Bereich natürlich auch vielleicht ein bisschen ändert. Er hat eine doch eine, glaube ich, ganz andere Herangehensweise als viele Trainer davor.
Ja, aber ich glaube, dass jeder Trainer irgendwo eine andere Herangehensweise hat, egal ob er ehemaliger Rapidspieler ist oder nicht. Robert war zu diesem Zeitpunkt für uns die beste Wahl und deswegen war auch die erste Wahl und deswegen ist es auch Robert geworden. Also wenn damals bei den Hearings, die wir hatten, ein ehemaliger Rapid-Spieler oder jemand aus dem Sumpf, oder Umkreis von Rapid besser gewesen wäre, dann wäre es der geworden.
Wie ist die Zusammenarbeit mit Robert Klaus? Also ich habe ihn ja auch einmal hier zu Gast gehabt und ich habe ihn auch in Interviews und so weiter. Ich habe ihm, es ist ja nicht lösungsorientiert und der wahnsinnig gut Sachen auf den Punkt bringen kann und eher weniger das Problem sieht, sondern eher die Chance daraus, etwas Gutes machen zu können. Ist das ein Eindruck, den du auch gewonnen hast?
Ja, also ich glaube, er schaut nicht zu lange in den Rückspiegel, sondern er schaut nach vorne und wie man die Dinge anpacken kann, dass es besser wird. Und ich glaube, das ist auch das, was ihn so erfrischend macht für alle Personen, glaube ich, die ihn so wahrnehmen. Ja, von daher einfach ein richtiger Mensch, der versucht, Dinge zu verändern und Dinge besser zu machen.
Ihr habt ja einen sehr langfristigen Vertrag grundsätzlich mit ihm abgeschlossen. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass man versucht, hier etwas aufzubauen mit dem Robert gemeinsam. Wie würdest du jetzt die ersten Monate sportlich mit ihm sehen? Also wie gesagt, ich habe ein bisschen, teilst du meine Meinung, dass diese ganzen Geschichten beim Derby, ich will das gar nicht jetzt großartig mehr aufdröseln, aber dass es trotzdem einen gewissen Bruch gegeben hat. Es gab eben sehr viele Gesperrte, vor allem die wichtigen Spieler, viele dann komischerweise, dann kamen auch die Verletzten. Glaubst du, dass diese Derby-Geschichten, die Nachwehen, einfach einen gewissen Bruch? Es war eine unheimliche Euphorie da. Wir haben das Derby gewonnen, viele junge Spieler haben gespielt, ja, Nationalspieler, Zuschauer waren, wir waren Erfolge, wir haben umgeschlagen bis dato noch im Frühjahr und auf einmal hat man das Gefühl gehabt, jetzt ist diese ganze Euphorie irgendwie mit einem Schlag weg.
Ja, ich meine, dass das für die Vorfälle nach dem Derby nicht ideal waren, das ist natürlich klar. Und dass das ein Stück weit auf die Mannschaft oder die Stimmung um die Mannschaft Auswirkungen hatte, das war ja auch klar, weil es war zwei Wochen lang das Thema Nummer eins in ganz Österreich. Aber ich muss sagen, in der Mannschaft war das ein paar Tage ein Thema und dann ist es wieder um Fußball gegangen, weil die Jungs einfach den Fokus auf ihren Job gelegt haben und das war gut so, aber natürlich dieses ganze Drumherum war sicher nicht ideal, aber wir dürfen das trotzdem nicht als Ausrede nehmen, dass jetzt dann diese Vorfälle zu so einem Cut geführt haben in der Performance der ganzen Mannschaft.
Also ich habe mit dem Robert Klaus das Gespräch gehabt nach dem LASK-Spiel, also dem ersten Spiel in der Meistergruppe. Und er hat schon gesagt, also das Lustenau-Spiel nach diesem 1:1, da hat man schon gemerkt, das war schlecht von allen Seiten, hat er sich selber auch kritisiert. Und sagt auch das LASK-Spiel, da haben dann schon sehr, sehr viele Spieler ja gefehlt. Also er hat schon ein bisschen das Gefühl gehabt, dass da der Fokus einfach in den ersten zwei, drei Wochen ein bisschen abhanden gekommen ist.
Wie gesagt, die ersten zwei Wochen waren, da ist ja um nichts mehr gegangen, außer dem Thema in ganz Österreich. Aber das war sicher ein Punkt, der uns Schwierigkeiten bereitet hat. Aber dennoch kann es nicht oder darf das nicht die Ausrede sein, dass wir am Ende nur Vierter geworden sind.
Also teilst du nicht meine Theorie, ohne dem ganzen Theater wären wir vielleicht heute Cupsieger?
Ja, das kann gut sein, man weiß es nicht. Also bis zur Halbzeitpause in Klagenfurt war ich immer noch fest davon überzeugt, dass wir Cupsieger wären. Und also in Klagenfurt war das Derby kein Thema mehr.
Du hast es angesprochen, das Cupfinale verloren und drei Tage später haben wir gegen Salzburg gewonnen. Ich muss zugeben, ich bin grundsätzlich sehr optimistisch, aber mit dem habe ich nicht gerechnet. Ich glaube auch nicht, dass viele in meinem Umfeld oder auch Rapid damit gerechnet haben. Aber was sagt das über diese Mannschaft und über den Trainer aus, dass man drei Tage nach so einem Niederschlag, und ich glaube, das war ein heftiger Niederschlag, vor allem wenn man zur Pause 1-0 führt, wenn man wahrscheinlich 3-0 klar verliert, denken sie, okay, aber es war ja, wir waren ja wirklich knapp dran diesmal. Was sagt das über die Mannschaft oder über den ganzen Trainer aus, dem dann doch so wieder aufzurichten, dass man diese zwei extrem wichtigen Spiele, Salzburg und Klagenfurt, dann vielleicht waren die Leistungen nicht herausragend, aber dann letztlich dann gewonnen hat?
Ja, mein, speziell Salzburg war natürlich schon ein Spiel, wo ganz, ganz wenige im Stadion waren, die daran geglaubt haben, dass wir irgendwas mitnehmen können. Und natürlich ist es eine große Stärke vom Robert, alleine durch seine Rhetorik, dass er die Jungs immer wieder mitnehmen kann. Und ja, war natürlich für uns alle ein super toller Abend, weil wir Salzburg so lange nicht mehr schlagen konnten. Aber man muss ja fairerweise sagen, wir hatten in dem Spiel schon auch ein wenig Glück, dass wir vielleicht in Klagenfurt nicht gehabt haben.
Du meinst die Elfmeterszene und genau. Danach? Ja, dann, ja. Wie siehst du, der Robert Klaus ist ja in den letzten Wochen, war er sehr, sehr emotional, auch bei den Interviews. Er ist auch einer, der den vierten Schiedsrichter sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr oft das Gespräch sucht. Siehst du das positiv, negativ? Ist das ein Punkt, wo er sagt, okay, das sollte er vielleicht ein bisschen sich, oder kann man ihm das gar nicht wegnehmen, weil er halt einfach so ist?
Ich glaube, er ist einfach so, wie er ist. Und ich glaube, wenn man jemanden etwas wegnimmt, und das Ganze ist ja beim Robert nicht so, dass er jetzt jede Woche eine gelbe Karte oder irgendwas bekommt, sondern er ist emotional, er lebt mit, er ist mit der Mannschaft dabei, und deswegen glaube ich, wenn man so eine Art Trainertyp ist, dann ist es auch wichtig, dass man ihm das einfach beilässt.
Ich möchte aber trotzdem das Thema Davi, es tut mir leid, ganz kurz ansprechen. Du warst ja leider auch nicht ganz uninvolviert. Wie hast du das persönlich verarbeitet, was da
passiert? Ja, war natürlich schwierig. Habe einen Fehler gemacht, habe mich dann dafür entschuldigt, und ja, es hat halt nicht aufgehört und nicht aufgehört. Und dann bin ich noch hat es geheißen dann, dass ich bei Sachen dabei war, wo ich nicht dabei war. Und aber wir haben gesagt, wir haken das ab, das Thema ist für uns erledigt, und damit ist auch erledigt.
Hast du da persönlich irgendwie auch was gelernt oder ein Learning daraus gezogen?
Ja, natürlich. Ja. Natürlich.
Und jetzt, wenn du so mit deinen Geschäftsführer oder Kollegen bei der Bundesliga, hast du das Gefühl, dass da irgendwie jetzt, weiß ich nicht, dass du einen Schaden, dass man dich anders sieht aufgrund dieses verbalen Ausrutschers, oder spielen die Kollegen jetzt auch von der Austria, aber auch andere?
Nein, also gar nicht, weil sie alle im Fußball sind, sie alle Menschen sind und sie alle schon irgendwann einmal einen Fehler gemacht haben. Und ja, damit ist das Thema. Auch dieses Thema erledigt.
Gab es zu dem Zeitpunkt auch wirklich Probleme mit Sponsoren? Weil es gab so in den Medien immer so, dass die Sponsoren wollen sprechen, wollen reden, wollen das.
Ja, es sind schon einige, also ich und auch der Markus Knipping, schon einige Termine gehabt danach.
Ja, aber das Thema ist jetzt...
Das so Thema ist erledigt. Doch,
und,
ja, okay.
Und hat der Verein insgesamt, also abgesehen davon von diesen ganzen Workshops und Dinge, die man machen muss, hat man jetzt selber versucht, hat man da was daraus gelernt, wie man vielleicht an die Öffentlichkeit geht, was man tut, was man nicht tun soll, sich selber vielleicht auch ein bisschen reflektiert, vielleicht die Nähe zu den Fans, was auch immer, ich weiß es ja nicht.
Ja, ja, natürlich haben wir unsere Schlüsse daraus gezogen. Ich meine, die Nähe zu unseren Fans, das zeichnet uns ja aus. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Nur, glaube ich, dass man sagt immer so schön, in der Euphorie macht man die größten Fehler. Und da war es einfach so, dass da Dinge passiert sind, die uns nicht passieren dürfen. Aber ja, wir einfach daraus lernen müssen und das, glaube ich, jeden Einzelnen im Club ein Stück weit die Augen geöffnet hat, welche Auswirkungen es hat, wenn man bei Rapid Fehler macht.
Hast du mal so Spieler wie, ich meine, der Marco Grühl, gut, der Burgstaller sind ja relativ routinierte Spieler, aber die Jungen, so wie der Niki Hedl, hast du das Gefühl gehabt, dass die das sehr, sehr stark beeinträchtigt, nein, belastet hat?
Also, nein. Niki Hedl überhaupt nicht. Kein Spiel schwerer bekommen, war in Klagenfurt derjenige, der uns in Wahrheit ins obere Playoff gebracht hat. Da hatte ich ein nettes Gefühl. Marco Grühl, ja, ich meine, der hatte wahrscheinlich die schwierigste Situation mit seinem, auch durch den Wechsel zu Werder Bremen. Aber wenn man Grühler sein Frühjahr gesehen hat, dann muss man einfach sagen, ja, er hat das weggesteckt.
Gut, das Thema hacken wir jetzt ab. Marco Grühl, ja, einen Hacker habe ich noch. Es gab ja dann diese Pressekonferenz vom Teamchef Ralf Rangnick, die du ja wahrscheinlich auch verfolgt hast. Wie hast du diese Pressekonferenz empfunden? Also ich persönlich habe es dann genau diesen einen Punkt ein bisschen zu viel gefunden, dass er die Spieler vielleicht nicht einberufen hat zu dem Zeitpunkt, okay, das ist vielleicht nachvollziehbar, aber dann diese im Unterton, so, er glaubt ihnen die Reue nicht. Das hat mich eigentlich ein bisschen
das hat mich
ein bisschen gestört, muss ich sagen.
Mich auch. Also ich verstehe auch, dass er sagt, okay, wir nehmen die Jungs jetzt nicht mit zu einem Lehrgang oder zu einem Länderspiel. Verstehe ich als Sanktion, die sinnvoll ist. Nur die Jungs, das sind alles gute Jungs und da ist keiner homophob oder irgendetwas, sondern denen ist im Siegesrausch etwas passiert, was nicht passieren darf, aber passiert ist. Und ihnen dann zu unterstellen, dass sie das nicht ernst meinen, und das ist ein Stück weit zu viel, weil die Jungs einfach nicht homophob sind.
Gut, dann haben wir das Thema jetzt abgehakt. Aber bleiben wir beim Thema Marco Grühl. Ist jetzt im Teamkader, wenn wir schauen, ob er auch dann diesen Cut am Freitag übersteht und die anderen, aber ist Marco Grühl zu ersetzen? Ja, eigentlich eine blöde Frage, ich weiß, aber er hat so ein tolles Frühjahr gespielt.
Jeder
ist ersetzbar. Man hat auch, ich glaube, dass du nie ersetzbar bist.
Ja, genau. Ja,
bist du auch nicht. Immer noch nicht wirklich. Ja.
Aber Grühler war natürlich jetzt in der letzten Saison oder vor allem jetzt im Frühjahr richtig, richtig gut und richtig wichtig, weil er wichtige Tore gemacht hat, entscheidende Tore gemacht hat, weil er jeden Elfer eingekaut hat, der gekommen ist. Und er da einfach extrem der Mannschaft geholfen hat. Muss auch sagen, man muss natürlich einen Hut vor ihm ziehen, wie er das gemacht hat, weil wir haben im Jänner gewusst, er geht weg und er wird nicht bei uns bleiben. Und er hat in jedem Spiel ist er ans Limit gegangen und hat seine Leistung gebracht. Und deswegen hat er sich auch verdient, jetzt nach Deutschland zu gehen. Für uns wird es schwierig sein, ihn zu ersetzen, aber ich denke doch, dass wir auch nächste Saison zu 11 spielen werden und irgendwer einen Markus an Platz einnehmen wird und hoffentlich dann einen Durchbruch schaffen wird.
Es gab also keine Chance, Marco Grühl irgendwie zu verlängern. Das war, ja. Was würdest du Leopold Querfeld raten? Oder ist die Entscheidung eh schon gefallen und die wissen es offiziell noch nicht?
Also wir wissen es auch nicht. Ich denke, Leo hat eine unglaubliche Entwicklung gemacht, die man aufgrund seiner Mentalität und seines Charakters vielleicht vorher sehen konnte, aber nicht unbedingt, das war keiner, wo man gesagt hat, in der U15, das wird einer. Sondern der Leo hat sich Jahr für Jahr durchgebissen. Er hatte ein paar Momente, wo er vielleicht auch Glück gehabt hat, aber der Junge hat selten einen Spieler gesehen, der es so unbedingt will wie der Leo. Und das hat er auch gegen Salzburg zum Beispiel gezeigt. Also gegen Salzburg, wenn der Leo, wenn diese ganze Situation nicht passiert und der Leo kommt zurück, weiß ich nicht, ob die Mannschaft diese Energie gehabt hätte. Sondern das Spiel hat der Leo Querfeld gewonnen, weil er einfach gezeigt hat, es geht immer weiter und wir stehen auf. Und ich werde jetzt genäht und mein Knie schaut aus und ich komme zurück und wir gewinnen die Partie. Und das habe ich mir nach dem Spiel gesagt.
Man hat ja auch bemerkt, wie er aus der Kabine rausgekommen ist, wie im Stadion auf einmal auch der wirklich eine positive Energie entstanden ist.
Jeder liebt ja Helden und wenn es nur für einen Tag ist. Aber an dem Tag war für viele, auch für mich, der Leo ein Held, weil er einfach drüber gegangen ist, etwas gemacht hat, was nicht alle machen und deswegen der Spieler des Spiels war.
Jetzt noch einmal zur Ausgangsfrage. Was würdest du ihm, wenn er jetzt bei dir sitzen würde, raten? Er hat ja noch ein Jahr Vertrag. In einem Jahr kriegen wir wahrscheinlich, Verlängerung wird wahrscheinlich vielleicht ähnlich schwierig wie bei Marco Grühl werden. Soll er noch, rein aus sportlicher Sicht natürlich soll er noch bei uns bleiben, ist klar, aber würdest du in seiner Entwicklung, wenn man jetzt einmal...
Beim Leo ist wirklich schwierig, weil der Leo...
Glaubst du, dass er für die deutsche Bundesliga, dass er schon so weit wäre?
Also es sind viele Spieler von uns weggegangen, wo ich gedacht habe, das wird nie was in Deutschland. Und es hat dann doch irgendwie funktioniert und bei manchen denkt man sich, na, ich bin gespannt, ob er die deutsche Bundesliga jetzt rockt und dann hat es nicht funktioniert. Aber der Leo ist ein Spieler und Mensch, der klar strukturiert ist, der weiß, was er will und wenn der Leo sagt, ich mache das jetzt, dann macht das jetzt. Und dann ist es für den Leo in dem Moment der beste Augenblick. Deswegen brauche ich mit dem Leo über diese Dinge nicht diskutieren, sondern der Leo sagt, ich mache es oder ich mache es nicht.
Wie ist der Status quo? Wartet er jetzt einmal die EM ab? Oder?
Jetzt wartet er mal den Freitag ab, bis es den Cut gibt und dann glaube ich, oder hoffe ich sehr, dass er bei der EM dabei ist, weil er sich einfach aufgrund der Leistungen auch verdient hat und dann werden wir sehen, was kommen wird, aber ich gehe eigentlich von einem Wechsel vom Leo aus im Sommer.
Wir haben vorher gesprochen, traust du Marco Grühl die deutsche Bundesliga zu? Oder es wird anders gefragt, ist nicht Werder Bremen vielleicht sogar genau der richtige Verein für den Spieler wie Marco Grühl? Dieses doch eher ein bisschen familiäre, nicht dieser enorme Druck, der so auf den ganz großen Vereinen herrscht, wo man sich vielleicht doch ein bisschen in Ruhe auch entwickeln kann?
Ja, wobei, also den Druck, den der Grühl jetzt im Frühjahr gehabt hat, der war schon enorm, aber er hat es einfach weggesteckt, weil er so ist, wie er ist. Er ist ein Spieler, der nie in der Akademie war, der zwischenzeitlich aufgehört hat, Fußball zu spielen, der bei der Post gearbeitet hat und jetzt auf einmal bei Werder Bremen spielt. Und er hat einfach Fähigkeiten mit seiner Schnelligkeit, mit seinem Dribbling, mit seinem Torabschluss, das viele Vereine suchen und er kann Spiele gewinnen. Und das sind die Spieler, die dann oft den Unterschied ausmachen.
Also du bist überzeugt davon, dass er dort seinen Weg gehen wird?
Ich bin überzeugt davon, dass es dort schaffen kann. Wenn er seine Leistung bringt, dann wird er dort eine gute Rolle spielen.
Und du bist auch überzeugt davon, dass er am Freitag den Cut schafft?
Ja.
Dann haben wir noch den Matthias Seidel, der ebenfalls im Teamkader ist. Da gibt es so diese Meldungen, da war immer, er ist überspielt. Was heißt überspielt? Ich bin ein bisschen da ein Laie. Grundsätzlich spielen die ja alle sehr gerne Fußball.
Die spielen alle gerne Fußball. Ja. Bei Matti ist es eine eigene Situation. Kommt von Blau-Weiß Linz, kommt zu uns. Das Tempo zweite Liga und Bundesliga ist schon ein anderes, auch im Training ein anderes. Er spielt einen für mich überragenden Herbst. Wo er dann am Ende schon gesehen hat, er wird ein bisschen müde und trifft nicht mehr die richtigen Entscheidungen jedes Mal am Platz. Startet dann eigentlich wieder gut ins Frühjahr und ist dann irgendwann, hat man das Gefühl gehabt, er bemüht sich, er gibt alles und deswegen schätze ich diesen Spieler sehr. abgesehen davon, dass er gut Fußball spielen kann, dass er eben das mitbringt, dass er will immer gewinnen. Er will
ist er
immer
vom Spielertyp her so ein bisschen ähnlich wie du? So ein kleinerer Spieler, Übersicht?
Ja, schon.
Gibt nie auf?
Schon. Ja. Also ist viel unterwegs, probiert. Was bei Matti halt noch dazu kommt, ist also der Sprung von der zweiten in die erste Liga und dann bei Rapid, wo du einfach mehr Stress hast wie überall anders. Und auf einmal ist er beim Team dabei und er ist jedes Mal beim Team dabei und wenn die Kollegen sich ausrasten, steigt er noch einmal ein Level höher, weil das Level beim Team ist noch einmal mehr. Also, und dass er dann in seinem ersten Jahr in der Bundesliga irgendwann so ein bisschen einen Einbruch hat, ist verständlich, aber ich ist ein richtig toller Spieler, der uns hoffentlich auch die nächsten Jahre noch Freude macht.
Und dann haben wir noch einen vierten Teamspieler, Niki Hedl. Da ist ja auch die Frage, ob er den Cut am Freitag schafft. Ich glaube, da geht es zwischen den Lasttorhütern und Niki Hedl, so wie man es, wenn man es medial zumindest verfolgt. Wie würdest du seine Entwicklung? Du bist jetzt vielleicht nicht der große Tormann-Spezialist, aber du hast ja auch schon viele gute Tormänner bei Rapid gesehen. Wie ist seine Entwicklung einzuschätzen?
Ja, mein Thema ist, ich kenne die Jungs halt so lange. Und aber Niki, als ich aufgehört habe zum Spielen, war das einer von meinen Jungs. Und das Gleiche ist beim Leo, ist das Gleiche beim Sati oder bei vielen Spielern. Deswegen bin ich manchmal nicht ganz objektiv, aber der Niki ist auf jeden Fall jetzt schon besser, wie sein Vater jemals war. Das kann ich mit Sicherheit sagen, weil ich den Vergleich kenne.
Und das weiß der Raimund auch.
Das habe ich auch schon des Öfteren gesagt.
Und wie hat er darauf reagiert?
Naja. Nein, aber ja. Niki, auch mit der, komme ich zurück auf die Situation beim David, wie er damit umgegangen ist, ist einfach, als wäre es nicht gewesen und spielt in Klagenfurt wahrscheinlich eine seiner besten Partien in der Saison. Ich glaube, dass da unglaubliches Potenzial ist, dass das ein Tormann ist, wo es wirklich weit gehen kann und ich glaube auch, dass er den Cut schaffen wird. Die Frage ist natürlich immer noch, nimmt er 3 oder 4 Tormänner mit? Das hat er noch offen lassen. Auch davon kann es ein bisschen abhängen.
Wie ist er mit diesem Fehler in Graz umgegangen? Oder?
Da war er schon...
Es hat dann schon ein, zwei Spiele danach.
Wie hat er schon ein bisschen down, weil das natürlich ein Spiel war, das wir eigentlich nicht verlieren hätten dürfen. Und das auch, wenn du dreimal hintereinander fast gegen den gleichen Gegner spielst und du nimmst dann auswärts einen Punkt mit, fährst natürlich mit einer anderen Energie nach Hause, wie wenn du die Partie verlierst. Und so ein Fehler darf einem Tormann einmal passieren, aber das dann halt in so einem Spiel ist, war halt unglücklich.
Jetzt sind schon die ersten Transfers getätigt. Ich habe schon gesagt, Louis Schaub und auch der französische, den Namen weiß ich jetzt ehrlich gesagt, kann ich jetzt nicht aussprechen. Mit Isaac Janssen hat man verlängert. Heißt, werden auch jetzt kursieren so Namen aus der deutschen Bundesliga für die Außendeckerpositionen. Das heißt, man verlässt aber nicht den Weg der jungen Spieler, weil man jetzt doch einige Legionäre holt. Also man spricht, will man den Österreicher Topf nach wie vor, da ist man da gar nicht, oder ist man da jetzt nicht so...
Also wir
da flexibel.
Situationselastisch. Nein, der Weg ist klar, wir wollen mit unseren Jungen spielen, aber wir werden uns auch wir sind da nicht so stolz oder so dumm zu sagen, es dürfen nur unsere Jungen sein, sondern wenn wir merken, auf der Position haben wir ein Problem, dann müssen wir uns halt umschauen und genau das machen wir. Mit Isaac Janssen haben wir einen Spieler jetzt dazugeholt, der im Frühjahr immer wieder aufgezeigt hat, der tolle Situationen gehabt hat, wo man Potenzial sieht. Mit unserem französischen Innenverteidiger, dessen Namen ich auch noch nicht ganz aussprechen kann, haben wir sicher einen Spieler bekommen, der sehr viel Potenzial hat. Aber im Moment sind wir, wenn es um den Österreicher Topf geht, noch absolut, absolut im Soll.
Wir haben es vorher angesprochen, der Matthias Seidel von Blau-Weiß Linz, der Fally Majulu, ich mag ihn, Also ich finde, dass er, man sieht, dass er unheimlich viel kann. Es ist nur, ich habe ein bisschen, ich soll mal sagen, die Körpersprache wirkt manchmal so unbeteiligt. Ich sage es einmal so. Wie kann, nein, also, ernsthaft, wie kann man einen Spieler so, oder ist er einfach so? Es ist ja wahrscheinlich ganz schwierig, ihm eine Persönlichkeit, einen Persönlichkeitswechsel nahezulegen. Das kann man ja nicht. Also es gibt halt Spieler, die sind einmal so und dann gibt es Spieler, die sind so.
Genau. nein, aber also ich glaube, du bist nicht der Einzige, der Falemayulu so sieht. Weil wenn man sich seine Statistik anschaut, seine Scorer, dann ist es top. Wenn man ihn dann im Stadion sieht und manche Aktionen von ihm sieht, dann denkt man sich, wow, was haben wir da für einen Spieler? Nur mir geht es ähnlich wie dir oder wie vielen. Mich ärgert es fast, wenn ich einen Spieler sehe der so viel Potenzial hat und dann nicht alles aus seinem Potenzial holt. Also da gibt es andere Spieler, die viel weniger Potenzial haben oder hätten, aber einfach, wo man das Gefühl hat, boah, der zerreißt sich und der will es unbedingt. Und das ist schon ein Thema beim Falle, aber wir glauben immer noch dran, dass er sein Potenzial irgendwann wirklich komplett auf den Platz bringt und dann, glaube ich, ist der Junge nicht zum Aufhalten.
Siehst du es auch so, dass er in diesen Zweistürmer, also mit eigentlich gemeinsam mit dem Guido Burgstaller oder mit dem Zweistürmer-System eigentlich fast besser gefallen oder dass er sich da vielleicht auch sogar wohler fühlt?
Ja, ich glaube, ob das jetzt unbedingt mit den zwei Stürmern, sondern also wir haben ja nicht mit zwei Stürmern auf einer Linie gespielt, sondern der Burgi hat sich ein bisschen fallen lassen. Der Burgi war mehr oder weniger falsche Neun und ist um den Falle herumgelaufen.
Und man hat auch, ich habe das so lustig gefunden, er hat gegen Salzburg, finde ich, eine sehr gute Partie gespielt, der Falle, aber ich habe das Gefühl gehabt, der hat mit Burgi so das betreute Fußballspielen, will ich es jetzt einmal so formulieren. Er hat ihm unheimlich oft gezeigt, wo die Laufwege, da musst hin, dort musst hin. Ja.
Also ich glaube, dass der Burgi ihm gut tut, wenn er neben ihm ist. Aber ich weiß nicht, ob es bei jemandem Kollegen, wenn er neben ihm im Sturm spielt, genauso ist. Aber wenn man nicht...
Ein Herzensprojekt von dir ist ja der Frauenfußball, glaube ich, das darf man schon sagen.
Ja,
ich habe vorher mit der, Spaß. Ja, ich habe vorher mit der Katja gesprochen, also da ist ja sehr viel Energie, sehr viel positive Energie da. Jetzt kommt das große Spiel dann auch gegen Nürnberg. Wie siehst du, wie bist du mit der Entwicklung des Frauen oder der gesamten Frauen-Mädchensektion bei Rapid zufrieden? Vom Zulauf, Feedback, sportliche Ergebnisse, sportliche Leistungen?
Ja, also wir sind da am Anfang, glaube ich. Das darf man nie vergessen. Und wir versuchen das wirklich auf einem richtig tollen Niveau zu machen. Das Schöne ist, die Mädchen und Frauen wissen das auch zu wertschätzen. Und diese Dinge, die wir da machen, sind ja für uns als Club wichtig, weil wir dazu stehen, dass wir Frauen- und Mädchenfußball bei uns haben möchten. Aber auch, glaube ich, für den ganzen österreichischen Fußball und vor allem für den Frauenfußball wichtig, dass wir jetzt da auch Dinge machen wie eine Wette, die wahrscheinlich nicht gewonnen wird. Aber die Aufmerksamkeit für dieses Spiel ist gewaltig.
Wenn du mit Kollegen von anderen Clubs so zusammen bist, wie wirst du da auf das Thema Frauenfußball bei Rapid angesprochen? Oder freut man sich, dass Rapid da jetzt auch aktiv? Eigentlich als mit Salzburg der letzte große Club, der ja noch nicht wirklich dabei war. Oder sagt man, na, endlich Zeit ist geworden?
Nein, eher so, Zeit ist geworden. Ja. Aber viele sagen ja, dass wir das natürlich schon groß aufziehen. Man muss aber auch sagen, dass das Thema Frauen- und Mädchenfußball bei vielen unserer Sponsoren ein ganz wichtiges Thema ist. Und von daher, glaube ich, sind wir froh, wie es läuft und es macht Spaß, den Frauen und Mädchen zuzuschauen. Leider habe ich nicht so oft Zeit, dabei zu sein, aber wenn man dort ist, da ist eine super Energie und es macht einfach Spaß.
Aber du warst ja grundsätzlich schon von Anfang sehr involviert, das ist einmal so ein starker Antreiber, dass das
schon,
ja, so funktioniert, ja, oder dass das jetzt in Bewegung kommt. Ja. Eine Frage, die mich noch interessiert, hat jetzt nicht unmittelbar mit der Rapid was zu tun, verfolgst du noch oder bist du noch mit Yusuf Demir in Kontakt?
Immer wieder.
Ja. Was ist da alles schiefgelaufen? Also gut, Barcelona, klar, muss er machen, das ist klar. Falsche Entscheidungen oder anders gefragt, ist diese Karriere noch zu retten?
Ich würde es dem Jungen und seinem Talent wünschen und hoffe es auch sehr und glaube auch, dass es immer noch Möglichkeiten gibt, dass der Jussi wieder dorthin kommt, wo er hingehört. Für mich die erste Fehlentscheidung war, dass er unbedingt wieder zu uns zurück wollte und nicht noch dieses eine halbe Jahr bei Barca es weiter probiert hat. Und dann Galatasaray war natürlich eine Katastrophe für ihn. Weil wie er dann hingewechselt ist, ich glaube, da sind aus ganz Europa 6 Privatjets in Istanbul gelandet und jedes Mal ist ein größerer Star in der Offensive ausgestiegen. Also da hat Gala wahrscheinlich von den Namen her größere Namen gehabt wie Barcelona zu dem Zeitpunkt.
Was würdest du ihm jetzt raten? Er ist jetzt noch bei Galatasaray unter Vertrag, ich glaube noch bis 26 oder 26, ja. Siehst du noch eine Zukunft dort bei ihm? Oder?
Da habe ich zu wenig Einblick bei Gala, aber es wird sicher nicht leichter werden für ihn.
Sie sind jetzt Meister, spielen Champions League. Ich glaube, für Rapid aber finanziell hat sich das auch ausgezahlt.
Ja.
Gibt es Bonuszahlungen, glaube ich, irgend sowas, ja. Was wäre sein Verein oder wo würdest du sagen, was wäre für ihn gut? Oder auch seinen Spielstil her passend?
Sein Spielstil war Barcelona das Beste, was ihm hat passieren können. Aber ja, braucht natürlich eine Mannschaft, die viel mit dem Ball spielt, obwohl er, wie er bei uns war, dann das halbe Jahr sich zu viel auf das Spiel gegen den Ball konzentriert hat. Aber er braucht schon eine Mannschaft, die Fußball spielen will und nicht nur umschaltet oder wirklich ein Team, das versucht, den Ball zu haben und dominant zu sein.
Generell ein Rat an junge Spieler. Wie siehst du die Entwicklung der jungen Spieler? Du verfolgst es ja, ne? Du hast den Leo Querfeld, wie er noch ein kleiner, relativ kleiner Knirps war, schon verfolgt, auch Sattelberger. Wie weit verändern sich diese Spieler, die Ansprüche? Wie weit sind sie anfällig für falsche Versprechungen? Oder sind die Spieler schon so intelligent, dass sie schon ihre eigenen Entscheidungen, oder sind sie wirklich von diesen Beratern abhängig? Wir sind ja doch mal vergessen, es sind 18, 19, 20-jährige Burschen. Ne?
Genau.
Wo viel Geld dann auch schon im Spiel ist, ja.
Prinzipiell muss man sagen, also die Jungs wissen mehr über Fußball und allein aus ihrer Ausbildung, wie die jetzt stattfindet, wie vor 20, 30 Jahren, als ich ein Junge war. Also was die Jungs alles wissen, das hätte ich damals schon gern gewusst.
Also man ist ja so spieltaktische...
Ja, es ist unfassbar. Also die sind da auf einem unglaublichen Level und verlangen das auch.
Das heißt, wenn der Robert Klaus das ihnen erklärt, dann saugen die das auf.
Genau. Ja. Die andere Geschichte ist, das ist von Spieler zu Spieler komplett unterschiedlich, weil der eine vertraut seinem Vater, der nächste seinem Manager, der nächste hört sich alle an. Manche hören sich alle Manager und seine Freunde und kommen zu jemandem im Club. Es ist komplett unterschiedlich, aber natürlich ist es teilweise so, dass das auch das Geld einfach unfassbar ist für einen 17-, 18-, 19-Jährigen, wo er sich denkt, kann ich das jemals wieder in meinem Leben verdienen? Und muss ich das jetzt machen oder nicht? Und da ist es halt dann oft schwer auch zu sagen, na, ich bleibe jetzt lieber da und verdiene wenig, aber gehe den Weg, weil sie haben nur diese eine Karriere und da die richtigen Entscheidungen zu treffen mit 18 Jahren ist natürlich schwer.
Ist es letztlich eine reine Geldfrage? Weil zum Beispiel auffällig ist, Sturm geht ein bisschen einen anderen Weg, aber Sturm kann seit 2-3 Jahren seinen Kern, seine Spieler halten. Das gelingt uns eigentlich seit einigen Jahren kaum. Liegt's, haben die mehr Geld oder bieten die ihnen etwas, was wir ihnen vielleicht nicht oder noch nicht bieten können?
Die Frage ist, was ist der Kern von Sturm?
Naja, ich meine, ein Stankovic, Kitaschwili, ja, die Sakaria, die spielen jetzt doch schon seit einiger Zeit sehr lange zusammen. Brass Affengruber auch schon, glaube ich, die dritte Saison.
Für mich der Kern von Sturm ist Wüthrich und Stankovic.
Ja gut, aber die spielen schon...
Die spielen schon
relativ lange bei dem
Verein. Länger da, sind beide schon älter, aber haben, glaube ich, das im Griff und alles rundherum.
Kitaschwili? Ich will jetzt nicht zu sehr über Sturm sprechen, aber ein Unterschied, warum gelingt es denen, so wirklich ihre Top-Leistungsträger doch über lange Zeit zu halten? Jetzt mit der Champions League haben sie wieder zusätzliche Argumente. Währenddessen wir jedes Jahr diskutieren und hoffen, dass einmal so Spieler wie Sattelberger, Querfeld, Seidel, wie sie alle heißen, Grühl, ja, mal bleiben und jedes Jahr oder alle zwei Jahre müssen wir fast die halbe Mannschaft auswechseln. Und so ist es halt dann wirklich schwierig, auch was zu entwickeln. Ne?
Genau, sehr gute Frage.
Wie kann man diesen Kreis, wie kann man das durchbrechen?
Ich glaube, dass wir von den Gehältern der Spieler wahrscheinlich mit Sturm nur noch ganz, ganz schwer mitkommen können. Aber Sturm hat sich das auch über gute Arbeit einfach erarbeitet und es ist ja ihnen nicht in den Schoß gefallen.
Gut, sie gehen auch einen anderen Weg. Ne? Sie gehen den Weg, sie kaufen relativ viele junge Spieler, die sie dann viel Geld verkaufen. Die Königstransfer war wahrscheinlich die Boer und halt dann Heulund. Muss uns auch einmal so ein Transfer gelingen, um diesen Kreis zu durchbrechen? Jetzt sagen wir verkaufen jetzt einmal ein Spiel um 10 Millionen oder 12 Millionen.
Würde uns sehr, sehr helfen. Ja.
Schon klar, aber du weißt, was ich meine, dass man diesen Kreislauf einmal irgendwie durchbrechen kann. Ja?
Also dafür braucht es einfach mal ein außergewöhnliches Jahr in der Europa League oder Conference League oder was auch immer und den ein oder anderen Transfer, dass man einfach diese Planungssicherheit für die nächsten Jahre hat, weil wenn wir jetzt in die Euro League kommen und bekommen Summe X und hauen alles wieder raus, dann stehen wir nächstes Jahr wieder vor dem gleichen Problem, sondern man muss dann einfach die richtigen und gute Entscheidungen treffen, um konstant etwas aufzubauen und das hat Sturm gemacht, das muss man ehrlich sagen.
Und sind wir jetzt im Prinzip dort, wo Sturm vor 3 Jahren, 4 Jahren war, versucht man...
Wir sind in der Situation,
wie kann man diesen Gap jetzt schließen?
Aber wir haben einen anderen Weg gewählt, weil ich glaube nicht, dass es sinnvoll wäre, jetzt den Weg von Sturm oder von Salzburg auch noch zu gehen oder vom LASK, weil dann sind wir die Nummer 4 mit den geringsten Chancen. Sondern unser Weg ist ja deswegen mit den eigenen jungen österreichischen Spielern mit sehr, sehr guten Spielern aus dem Ausland dazu.
Es ist jetzt so, jahrelang haben wir gesagt, Salzburg ist unerreichbar. Ne? Jetzt ist Sturm, wobei den LASK sehe ich jetzt nicht als unerreichbar. Also Salzburg und Sturm sind jetzt momentan finanziell. Jetzt haben wir, LASK ist wahrscheinlich ein bisschen vorne, warum auch immer, das weiß ich nicht. Das heißt, ihr wollt diesen Weg konsequent weitergehen. Ich glaube, der Mäcki Katzer ist ja auch ein Sportdirektor, er sagt das ja selber, dass er will den Marktwert der Spieler erhöhen. Durch viel Spielzeit will er den Marktwert der Spieler erhöhen. Das heißt, es ist schon mittelfristig das Ziel, Spieler einfach wirklich um gutes Geld zu verkaufen. Um diesen Gang irgendwie, um diesen Stein ins Rollen zu bringen.
Ja, für mich ist es, um Rapid wieder erfolgreich zu machen und eine gute Mannschaft am Platz zu haben. Das muss unser Ziel sein. Und da gibt es natürlich verschiedene Wege. Ich sehe nicht unbedingt, aber das liegt wahrscheinlich an der Position, die ich habe und die Position, die der Mäcki hat. Ich sehe nicht unbedingt den Marktwert des Spielers im Vordergrund, sondern ich will eine super Rapid-Mannschaft am Platz sehen, die das alles lebt, für was wir stehen und einen guten Fußballer zu spielen.
Gut, aber dann kommen wir wieder auch aufs Geld zurück. Oder kann man es auch umgekehrt sagen? Kann man sagen, okay, wir bieten vielleicht jetzt Gehalt X, aber dafür bekommt sie bei uns Spielzeit, ihr bekommt bei uns jetzt auch mittlerweile, kann man sagen, gute Infrastruktur, gute Ausbildung. Sind das so Pakete, mit denen man junge Spieler auch zu Rapid lotsen kann?
Das ist ja das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Also die Minuten sind ja mehr wert wie ein paar Euro im Monat mehr.
Weil, ja, aber sieht das der Spieler auch so?
Manche schon, manche nicht. Ja.
Gibt es schon irgendwelche Ziele? Was hat man denn für Ziele für die nächste Saison? Oder kann man das jetzt noch nicht so definieren, wenn man den Kader noch nicht genau kennt und auch die Rahmenbedingungen bezüglich finanziell wegen Europa Cup?
Naja, den Kader kenne ich schon einigermaßen. Aber,
ja, aber was,
das, okay, ja. Das Ziel, das erste Ziel muss einfach sein, in der Gruppenphase zu kommen. Das ist mal das erste Etappenziel, das wir haben, wenn wir Ende August oder Anfang September irgendwann in die Länderspielpause gehen, dass wir europäisch dabei sind. Und dann geht's weiter.
Titel?
Ja, ich glaube, heuer waren wir sehr, sehr knapp dran. Und warum soll es uns nächstes Jahr nicht wieder gelingen?
Gut, wir hatten heuer natürlich...
Ja, so ehrlich muss man sein.
Also viel leichter, wie es heuer, die Auslosung war schon bekommen. Sehr entgegenkommend, sagen wir so. Ja. Aber wie auch immer, dafür können wir ja nichts. Gut, Steffen, dann hoffe ich, ja, dass uns jetzt alles so gelingt, wie uns das vorschwebt. Und wünsche dir jetzt einen schönen Sommer. Vielleicht kannst du doch ein paar Tage mit deiner Familie dich erholen und entspannen. Und danke für das Gespräch.
Dankeschön. Ja,
und bei meinen Hörern und Hörerinnen bedanke ich mich fürs Zuhören und wünsche wie immer eine schöne Zeit. FM.